Ja, bei der Klausel, die ja offiziell Demokratieerklärung heißt, aber jetzt nur noch als Extremismusklausel bezeichnet wird, geht es darum, dass Bundesfamilienministerin Christina Schröder im Oktober 2010 getwittert hat, dass sie zukünftig von Organisationen, die gegen rechts arbeiten, ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlangen wird. Im Kern heißt das, dass alle, die Bundesmittel aus dem Ministerium beantragen für ihre Arbeit, einen Zettel unterschreiben sollen, in dem sie sich eben zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und darüber hinaus sich auch verpflichten, das für all ihre Partner zu garantieren, dass die eben auch auf dem Boden dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, das auch zu dokumentieren und gegebenenfalls nachweisen zu können. Und das bedeutet eben in der Praxis, dass wenn beispielsweise eine Veranstaltung durchgeführt wird zum Gedenken an den Holocaust und ich dafür Zeitzeugen einladen möchte, dass ich dann auch eben sicherstellen muss, dass diese Zeitzeugen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das heißt, ich muss meine Partner, jegliche Partner dazu zwingen, letztendlich das nachzuweisen und bin selber gezwungen, wie Frau Schröder das empfiehlt, beispielsweise im Verfassungsschutzbericht dann mal nachzugucken, ob denn meine Partner dort erwähnt werden, weil sollte das der Fall sein, darf ich nicht mit den Partnern zusammenarbeiten. Das bedeutet in der Praxis einfach unheimlich viel Bürokratie, aber vor allem ist es einfach ein Misstrauen, was den Initiativen entgegengebracht wird und eine staatliche Kontrolle, die in der Form nicht hinnehmbar ist.
Hat das denn dazu geführt, nach Ihren Erfahrungen, dass Gruppen entweder Fördergelder gar nicht erst beantragt haben, weil sie dazu sich nicht in der Lage sahen, diese Kontrollarbeit gegenüber ihren Partnerinnen und Partnern zu leisten oder einfach auch möglicherweise zu stolz waren und gesagt haben, nein, wir sind nicht bereit, uns auf diese Art und Weise unter Verdacht stellen zu lassen?
Das berühmte Beispiel aktuell ist ja genau das vom Alternativen Kultur- und Bildungszentrum AKUBITZ in Pirna in Sachsen. Und das eben genau das verweigert hat, die Unterschrift zu setzen. Es ging da ganz konkret eben um einen Förderantrag für 600 Euro, um ein Zeitzeugenprojekt durchzuführen. Und sie haben eben gesagt, wir sind nicht dazu bereit, diese Unterschrift zu leisten. Und dann wurde eben auch das Geld nicht bezahlt. Deswegen kam es ja dann auch letztendlich zu der Klage. Generell ist natürlich schon auch festzustellen, dass viele Initiativen sich gezwungen sehen, die Unterschrift zu leisten, weil ohne Fördergelder die Arbeit einfach gar nicht mehr möglich ist und man massiv darauf angewiesen ist. Das ändert aber nichts daran, dass auch diese Initiativen unter Druck sehen, die sich genötigt sehen, es zu unterschreiben, sich nicht ebenso auch an den Protesten dagegen beteiligen. Und es ist auch festzustellen, dass viele ehrenamtliche Mitarbeiter wegbrechen, die eben sagen, ich bin nicht bereit, hier irgendwelche Unterschriften zu leisten. Und generell führt es eben dazu, dass ein Verdacht aufgebaut wird gegen Gruppen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, dass das alles Linksextreme seien. Das führt auch letztendlich dazu, dass in der Bevölkerung auch ein zunehmendes Misstrauen entsteht natürlich.
Die Dresdner Richter haben ja diese Klausel mit einer juristisch bemerkenswerten Eindeutigkeit erstmal vom Tisch gefegt?
Grundsätzlich kann man sagen, dass das Gericht in Dresden das bestätigt hat, was wir, die Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch generell die zivilgesellschaftlichen Projekte eben schon seit der Einführung sagen, dass das eben rechtswidrig ist. Es ist letztendlich so, dass die Klausel gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, dass ich eben niemanden für seine politische Meinung benachteiligen oder bevorzugen darf. Und zudem ist sie eben auch sehr unbestimmt. Es sind da Formulierungen enthalten, die nicht eindeutig sind. Das heißt auch nicht eigentlich nicht möglich ist, sich da irgendetwas zu unterschreiben. Und letztendlich ging es in dem Verfahren hauptsächlich um die Bestimmtheit der Begriffe und eben ob es zulässig ist, diesen Bekenntniszwang zu fordern und die Partner kontrollieren zu müssen und dokumentieren zu müssen, was dann eben auch nicht zuletzt datenschutzrechtlich ein Problem ist. Diese Klausel ist rechtswidrig und das hat uns gefreut, aber eigentlich auch nicht überrascht, weil wir sagen das ja eben schon seit anderthalb Jahren.
Die Taz mutmaßt in ihrer heutigen Ausgabe, Frau Schröder werde einfach nur die Anweisungen präzisieren und dann davon ausgehen, in weiteren Verfahren zumindest die Dinge in der Schwebe halten zu können, um nicht gezwungen zu sein, in größerem Maße entsprechende Gruppen fördern zu müssen.
Mittlerweile sind diese sogenannten Hinweise zur Demokratie ja auch schon geändert worden. Es liegen mittlerweile andere Tipps vor, wie man denn eben seine Partner bespitzeln und kontrollieren soll.
Gehen wir mal weg vom Juristischen. Sie sprachen von einer Schülerinitiative. Bleiben wir ruhig dabei. Oder eine Kirchengemeinde, die eine Veranstaltung macht, wo sie Zeitzeugen einlädt, die selbst noch als Gefangene im KZ waren und Antifa-mäßig engagiert sind, als Kommunisten zum Beispiel. Eine solche Veranstaltung für nicht förderungswürdig erklärt, weil sie sagt, ihr müsst den Zeitzeugen wieder ausladen, weil er Kommunist ist. Ist das nicht aberwitzig?
Das ist, Sie haben es sehr schön zusammengefasst. Das ist genau das, was wir ja seit anderthalb Jahren sagen. Es ist wirklich einfach nur aberwitzig und dazu auch nochmal gesagt, es hat in der ganzen Vergangenheit nicht einen einzigen Fall gegeben, wo tatsächliche sogenannte Linksextremen Fördergelder erhalten hätten. Also die Gefahr ist nicht gegeben, die Frau Schröder dort sieht. Und zum anderen ist es auch eine generelle Diskussion, die wir führen müssen über diesen Extremismusbegriff und was Frau Schröder eben auch damit vorantreiben möchte, die Gleichsetzung von Rechts- und sogenanntem Linksextremismus.
Sie sprechen von der Gefahr, die Frau Schröder sieht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde eher sagen, die sie behauptet zu sehen. Denn wenn man ihre Politik sich genau ansieht, muss ich sagen, bin ich mittlerweile der Ansicht, dass man bundesweit, auch in der Öffentlichkeit, den Ton der Diskussion verändern muss, hin dazu zu sagen, dass sie offensichtlich klammheimliche Sympathien mit Neonazis hegt, so wie sie sich verhält.
Ich könnte das auf jeden Fall aus meiner eigenen Einschätzung auch so bestätigen. Da gibt es auch einige Beispiele, die doch sehr kritisch zu beurteilen sind, um mich mal jetzt hier öffentlich-diplomatisch auszudrücken. Letztendlich ihre Mitgliedschaft im Bund der Vertriebenen und die Zusammenhänge, in denen die auch zum Teil stehen, ist eben zumindest kritisch zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob das alles auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, auf den sie ja immer so pocht.
Die Übergänge vom Bund der Vertriebenen zu einer Zeitung wie der Jungen Freiheit sind jedenfalls fließend.
Die sind fließend, ja. Öffentlich zurückgenommen wurden diese Zusammenarbeit, aber es ist zumindest kritisch zu beurteilen. Und mein Eindruck ist eben genau der, dass Frau Schröder sich da sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnt und auch am rechten Rand fischt mit ihrer Politik. Und es ist ja auch nicht so, dass es in der Bundesregierung generell alle da Frau Schröder zustimmen. Es gibt ja einen Beschluss von allen Fraktionen gemeinsam getragenen Beschluss, der auch besagt, wir müssen gerade im Hinblick auf den Mordserie des NSU in Zukunft alle Hindernisse, die der Arbeit gegen Rechtsextremismus entgegenstehen, aus dem Weg räumen. Und ich denke, da war auch ein ganz deutliches Signal an Frau Schröder drin, weil ihre Klausel ist genau eines dieser Hindernisse, das unserer Arbeit im Weg steht. Und das ist jetzt auch unsere Aufgabe, mit dem Urteil auch im Rücken eben da nicht stehen zu bleiben, sondern auch weitere Forderungen zu stellen, die letztendlich für die Arbeit gegen Rechts wichtig sind. Das ist unsere Aufgabe.
Eine Frage noch ganz weg von dem, was wir bisher besprochen haben. Und zwar wird ja immer wieder berichtet von insbesondere kleineren Kleinstädten, Dörfern auf dem Plattenland, dass dort immer wieder auch national befreite Zonen geschaffen werden, dass die NPD dort über einzelne Dörfer komplett die Kulturhoheit erlangt hat, dass einzelne Menschen, die sich da versuchen, noch dagegen zu wehren, dann auch aus Dörfern heraus gemobbt werden. Gibt es in diesem Bereich funktionierende Hilfsangebote? A, B, ist das eine Entwicklung, die stets weiter grassiert und vorwärts schreitet, oder gibt es da Besserungen?
Ich denke, dass man von Besserungen in dem Sinne leider überhaupt nicht sprechen kann. Im Gegenteil, also die Problematik verschärft sich und geht auch weit über den Rand des ländlichen Raums im Osten hinaus. Also es ist auch mittlerweile im Westen zu beobachten, dass es eben genau solche Regionen gibt. Dennoch gibt es genau auch in diesen Regionen gibt es immer mutige, fähige Leute, die sich dagegen einsetzen, die dagegen vorgehen und wirklich auch unter der Gefahr, wirklich angegriffen, verletzt zu werden, die Jugendarbeit, die dort nur noch von Neonazis angeboten wird, das eben zu brechen. Und da genau die Leute brauchen auch unsere Unterstützung, weil der Staat und die Politik sich letztendlich aus dieser Verantwortung, die sie dort haben, komplett zurückgezogen hat und es letztendlich jetzt eine Arbeit von Ehrenamtlichen und Einzelnen ist, die dort versuchen eben das aufzuhalten, diese sogenannten national befreiten Zonen.
Gibt es Gruppen, die sich speziell kümmern um Menschen, die möglicherweise Probleme bekommen haben, weil sie sich im öffentlichen Raum gegen Neonazis engagiert haben oder auch beispielsweise, was ich so wahnsinnig wichtig finde, in einem öffentlichen Verkehrsmittel aufgestanden haben und gesagt haben, ihr lasst den Mann in Ruhe, warum pöbelt ihr den an, nur weil er eine andere Hautfarbe hat, was soll das?
Ja, es gibt tatsächlich mittlerweile fast flächendeckend an jedem Bundesland auch so Opferberatungsstellen, die sich genau da um diese Menschen kümmern. Und
wobei das ja die Ausnahme ist, dass man zum Opfer wird. Normalerweise hat man Erfolg mit sowas.
Ja, das auf jeden Fall. Also die aber auch eben beraten, nicht nur, wenn dann wirklich was geschehen ist, sondern die auch beraten und aufzeigen, was man für Möglichkeiten hat, wie man sich wehren kann. Also da gibt es eben die mobilen Beratungsteams, die sehr engagiert sind, die auch wirklich in die Dörfer fahren und dort vor Ort Mut machen, auch sich zu engagieren, die den Jugendlichen auch Alternativen aufzeigen. Und da wird schon viel getan. Allerdings müsste es natürlich viel, viel besser unterstützt werden und es leider heute noch kaum Ressourcen dafür gibt und das eben sehr, sehr oft wirklich ehrenamtlich geschieht. Und
wobei ich immer dazu sage, in dem Moment, wo man aufsteht in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Straßenbahn, man tut es nicht nur für den anderen, der da gerade bedroht ist, sondern auch ein Stück weit für sich selbst. Denn derjenige, der aufsteht und sagt, so, das ist meine Demokratie und da tue ich jetzt mal was dafür zur Abwechslung, man fühlt sich anschließend auch besser.
Das stimmt, das kann man auf jeden Fall sagen. Und dennoch gehört eben sehr viel Mut dazu, das zu tun. Und diesen Mut, den muss man auch dadurch bekommen, dass man auch generell eine Kultur bekommt, in der man eben dann auch nicht alleine bleibt.
Müssen auch es hinkriegen, nicht nur zu widerstehen in der U-Bahn, wenn jemand bedroht wird, sondern vor allem auch am Stammtisch, wenn rechte Sprüche geklopft werden.
Ganz genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich ja, Rassismus, Antisemitismus sind ja kein Problem ausschließlich des irgendwo rechten Randes von irgendwelchen Neonazis, wie sie in den 90er Jahren gezeichnet wurden mit Glatze und Baseballschläger. Der Rassismus, der ist auch in der Mitte der Gesellschaft verankert. Und auch da ist es eben wichtig, dagegen vorzugehen, damit sich eben nicht schleichend das etabliert, dass man...
Mir fällt dazu immer diese alte Geschichte, diese schrecklichen Bilder auch von Rostock wieder ein.
Ja.
Wo ja die Skinheads, die sich da brandschatzend durch ein Ausländerwohnheim prügelten, die wurden angefeuert vom Bürgertum, das schmerbäuchig infolge Pistentrainingshosen hinter ihnen stand.
Rostock-Lichtenhagen, das jährt sich ja in diesem Jahr zum 20. Mal. Also es ist ein trauriges Jubiläum. Und man muss leider sagen, es hat sich gar nicht viel verändert seitdem. Es hat sich möglicherweise etwas verschoben in seiner Sichtbarkeit. Es ist dennoch, muss man einfach sagen, dass wenn Sarrazins Buch zum bestverkauften Sachbuch seit dem Zweiten Weltkrieg wird, dann sollte uns das zu denken geben, dass eben diese Einstellung, die Ausländerfeindlichkeit doch auch weit verbreitet ist und wir da auch letztendlich uns alle auch selber hinterfragen müssen.